Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal.
Da sind wir wieder.
Einen schönen guten Tag. Los geht's. Immer wenn wir miteinander gesprochen haben, habe ich im Nachklang durchaus nochmal den einen oder anderen Gedanken. Und wir haben schon mal gesprochen über Beinhäuser. Die Beinhäuser gibt es ja sozusagen in den Gebieten, in denen viel, viel felsiger Unterboden ist, wo die Menschen, die sterblichen Überreste von den verstorbenen Menschen nicht in der Erde begraben werden können, sondern das braucht zu lange Zeit, bis die Knochen dann eben halt auch noch zur Erde geworden sind. Und deswegen werden die ganzen Knochen und Schädel gesammelt und in Beinhäusern.
Ich wollte gerade sagen, sind Beinhäuser Kolumbarien?
Nee, ne? Nee. Sondern das sind die Beinhäuser.
Ja.
So, das heißt sozusagen, da werden also in extra Häusern werden die ganzen Knochen, die übrig gebliebenen Knochen dann gelagert.
Ja.
Das fand ich als Kind unglaublich gruselig, sowas, dass ich mitgekriegt habe, dass es Beinhäuser gibt. Und dann habe ich gedacht, aber sowas Vergleichbares ist vielleicht dabei. Da sind sozusagen die Knochen auf irgendeine Art und Weise isoliert von der Erde. Und es gibt noch eine andere Situation, wo die sterblichen Überreste isoliert von der Erde sind und bleiben sollen.
Und das sind Kolumbarien.
Das sind Kolumbarien. Und dazu müssen wir, glaube ich, noch ein paar Worte sagen.
Naja, die haben wir bisher einfach außer Acht gelassen, die Kolumbarien.
Genau.
Das kennt man ja. Wir haben das hier in Deutschland wohl auch. Aber es ist hier ein ganz kleiner Anteil. Denn in Ländern wie Italien, Spanien, also in den heißen südlichen Ländern, sind das ganz gängige Modelle, Bestattungsmodelle. Und da kennt man ja, das sieht sehr, finde ich, romantisch und auch fast poetisch oft aus, wie man dort sehen kann, die Urne hinter so einer Glasscheibe. Das sind ja dann ganz, ganz viele verschachtelt nebeneinander. Und dann haben die auch die Angewohnheit, dass sie immer noch ein Foto dazu tun von demjenigen. Und dann oft sind da ja auch so Plastikblumen dabei und alles Mögliche. Also das ist irgendwie so eine kunterbunte, fast poetische,
na zumindest
nostalgisch-exotische Mischung, das Ganze. Das sieht hier in Deutschland natürlich ganz anders aus. Sehr viel seriöser, würde ich jetzt mal an der Stelle fast sagen. Aber dennoch haben sie ja in der Qualität eines gemeinsam, was du eben schon sehr richtig angesprochen hast, es gibt keine Verbindung mit der Erde.
Genau.
Von dem jeweiligen Menschen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre, also da würde ich, das würde ich mir sehr verbitten, das möchte ich auch gerne nochmal in meiner Familie kundtun. Ich möchte nicht, dass meine Überreste, meine Asche da jetzt noch jahrhundertelang in einem Schrank steht und noch, dass da noch 100 Jahre später oder auch 50 Jahre später irgendjemand drin rumrühren kann in meiner Asche.
Im Grunde genommen hat doch bei den früheren Bestattungen, da wurde ja häufiger gesagt im christlichen Kontext, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub.
Richtig, das wird ja auch immer noch mal gesagt.
Und das ist ja auch ganz sinnvoll. Da haben wir ja schon ab und zu drüber gesprochen, wie sinnvoll das ist, dass wir wieder, ich sag ja immer, in den großen Kuchenteig der Erde wieder eingerührt werden. Und das ist eben halt ein Kolumbarium, behindert das. Also kann es nicht verhindern. Weil da waren wir, glaube ich, auch schon mal, denn auch ein Diamant ist ja nicht unvergänglich, sondern alles geht wieder irgendwann. Und wenn es 30.000 Jahre dauert oder sowas ähnliches, dann wird es eben halt 30.000 Jahre dauern. Aber wir werden uns wieder auf irgendeine Art und Weise mit unserer Materie, mit der Erde verbinden. Das wird auf jeden Fall stattfinden. Und ein Kolumbarium verzögert das.
Ja, verzögert es ja nicht nur, sondern es verunmöglicht es sogar. Ich weiß nicht, ob da dann auch eine Ablaufzeit, da gibt es sicherlich dann auch Fristen in diesen Schränken. Ich weiß nicht, wie das in den südlichen Ländern gehandhabt wird, wie lange die sie da stehen lassen oder ob die dann bestimmt spätestens nach 100 Jahren die wahrscheinlich dann da rausnehmen und befreien. Also
das finde ich eine ganz wichtige Frage, was du sagst. Ich weiß es nämlich auch nicht. Das werden wir herausfinden.
Ja, in Deutschland haben wir ja diese 25-Jahres-Ruhezeit. Das ist ja die Mindestruhezeit, mit der wir es hier zu tun haben. 25 Jahre, 50 Jahre.
Auch bei Kolumbarien?
Also sicherlich, da gehe ich fest von aus.
Und da, und was passiert hinterher damit?
Ja, damit können wir, darum könnten wir uns jetzt mal kümmern, das herauszufinden. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, das ist mit ziemlich großer Sicherheit dann nach einem anonymen Gruppengrab beigegeben wird.
Wie so eine Sternkinderbestattung.
Richtig, danach werden sie sicherlich irgendwann, und insofern hast du völlig recht, es wird verzögert.
Es wird verzögert, denn verhindern kann man es nicht. Und das ist ja auch vielleicht auch nicht sinnvoll. Mhm. Also ich habe immer den Eindruck, diese Kolumbarien, die sehen ein bisschen aus wie Bücherregale, finde ich. Und irgendwie ist das etwas, als ob ich Schubladen habe. Mhm. Das ist ja eine Aufbewahrung.
Genau, das ist ja gerade das Schubladendenken, das kennt man ja. Das ist ja gerade das, was man im menschlichen Zusammenhang möglichst nicht haben sollte.
Ja.
Und dass man das dann nachher dann auch noch sozusagen da in einer Weise veranschaulicht, die dem gar nicht gerecht werden kann.
Eigentlich ist doch dann ein Kolumbarium das Gegenteil von einer Reerdigung.
Ja, sowieso.
Klar. Ne? Mhm. Genau. Und das heißt, das ist auf jeden Fall eine Sache, die nachzutragen ist. Und ich habe ja nun, glaube ich, vorletztes Mal in irgendeiner unserer Sendung auch schon gesagt, es ist mir wird es immer egaler.
Ja, aber eine Sache, die habe ich mit ganz großer Sicherheit schon kundgetan, aber das sage ich jetzt an der Stelle gerne noch einmal. Warum? Nämlich diese Verbindung meiner Meinung nach stattfinden sollte zwischen dem vergänglichen Leib eines Menschen und der Erde, ist nämlich, dass wir eben Liebes- und Willensimpulse im Laufe unseres Lebens haben. Und das ist das höchste der Gefühle, würde ich jetzt mal so sagen, die wir so haben können. Und die sind ja auch in unserem Körper manifestiert. Und das an die Erde zurückzugeben, ob es jetzt in der reinen Form des Leibes ist, dass man in einer Erdbestattung den Leib der Erde übergibt oder dann in schon einmal verarbeiteter Form der Asche, ist an der Stelle für mich nicht ganz so wichtig. Aber dass der Erde auch im Sinne einer Pflege der Erde und im Sinne eines Bewusstseins für die Erde und für die Umwelt. Es wird ja immer zu jetzt über das Klima geredet, aber über solche Dinge, was man eigentlich der Erde an qualitativen Stoffen überhaupt eingibt. Ja, darüber wird ja überhaupt gar nicht mehr gesprochen. Darüber sprechen vielleicht biologisch-dynamische Bauernhöfe, die eine komplizierte Art der Düngung vornehmen, die für die Erde gut ist. Aber ansonsten drohen wir ja auch an der Stelle Lehrer mit Doppel-E und Lehrer zu werden und der Erde eigentlich immer zu nur etwas abzuverlangen und aber nichts wieder zurückzugeben. Und das ist für mich qualitatives Zurückgeben. Denn das sind Impulse, die jeder Mensch, jeder, absolut jeder, egal wie weit entwickelt er war, aber so einen Impuls, also von der minimalsten Liebesempfindung hin zu wirklich einer weiterentwickelten Liebefähigkeit, die sich so ein bisschen unabhängiger und bedingungsloser darstellt. Und auch Willensimpulse, die eben nicht nur einen egoistischen Willen mit sich bringen, sondern auch vielleicht einen von moralischer und ethischer Kraft getragenen Willen, dass das etwas Sinnvolles ist, was man der Erde zurückgeben kann. Darüber könnten wir uns vielleicht einig werden. Was meinst du, Claudia?
Ich glaube auf jeden Fall, weil ich denke ja mit, während du deine Gedanken eben entwickelt hast. Und
hoffentlich
dann
nicht zu viel.
Was?
Ja, manche Leute, oder man kennt das ja von sich selbst, dass man immer, während der andere redet, schon darüber nachdenkt, was ich als nächstes sagen will.
Mir ist dazu was eingefallen.
Oha.
Ich glaube, dass es deshalb so schön ist, auf den Friedhof zu gehen. Denn in dem Moment, in dem ich zum Beispiel, ich habe an einen mir sehr nahen Menschen gedacht, dessen sterbliche Überreste am Friedhof liegen. Und wenn ich da hingehe, dann verbinde ich mich als lebender Mensch mit der Essenz, die dieser Mensch für mich ausgemacht hat. Und das ist ganz besonders dann, wenn das eine liebevolle Beziehung ist, dann wird da was geweckt. Und das ist durch die sterblichen Überreste in der Erde und durch dieses Ding. Das ist etwas ganz Besonderes, was auf dem Friedhof lebt. Denn ich gehe doch nicht auf den Friedhof zu irgendwelchen Leuten, die ich überhaupt nicht abkann und sage, wie schön, dass du da liegst oder was. Sondern ich gehe dahin und sage, ach, wie schön ist die Erinnerung. Das heißt, da lebt etwas Freundliches, nicht etwas Feindliches.
Das ist ja überhaupt auch ein interessantes Thema, ne? Weil das ja sehr unterschiedlich ist für die Menschen. Brauchen sie einen Ort der Erinnerung, also wo sie hingehen können, wenn sie ihren Verstorbenen besuchen wollen, in Anführungsstrichen besuchen? Oder können Sie das von überall her tun, wo Sie gerade sind, sitzend? Jetzt denke ich an dich, die viel im Zug fährt, auf einer Zugreise, oder sitzend zu Hause bei der täglichen Routine-Meditation oder in Ihrem eigenen Garten oder auf einem Spaziergang oder wo auch immer. Das ist ja eigentlich jedes Mal erneut, wenn ein Sterbefall eintritt in einer Familie oder in einem Freundeskreis, die Frage, wo soll denn der Mensch jetzt eigentlich bestattet werden? Also nicht nur die Frage, was wollte er selbst gerne? Häufig gibt es da nämlich keine klare Aussage dazu. Nicht nur die Form, sondern auch der Ort. Soll es überhaupt einen Ort geben? Ist das wichtig?
Ich stelle Trauernden die Frage, wo bist du deinem verstorbenen Mann, deinem verstorbenen Bruder und so weiter, wo bist du ihm besonders nahe? Und es gibt einige, die sagen eben halt auf dem Friedhof, und es gibt sehr viele, die nehmen einen anderen Platz in der Natur. Flüsse eignen sich wunderbar, das Meer eignet sich wunderbar und so weiter dazu. Und das sind Sachen, das können die Trauernden beantworten. Und es gibt viele, die sagen, die würden am liebsten ihren Schlafplatz auf dem Friedhof einrichten, weil sie da genau in dem Moment ganz nahe sind.
Deswegen wurde ja auch zu Zeiten so wahnsinnig gerne gegärtnert auf dem Friedhof.
Ja.
Das hast du ja mit deinem Kind, was gestorben ist, auch erlebt.
Mhm.
Dass man natürlich, wenn man da liebevoll pflanzt und jätet und an der Erde etwas tut und mit der Erde gemeinsam sozusagen auch das zum Blühen bringt, ist man vielleicht dem besonders nah. Ne?
Ja, ich freue mich über jedes Mal, wenn die Zeit der Vergissmeinnicht wiederkommt. Die habe ich ja alle damals ausgeblüht vom Friedhof geholt, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und dann bei jedem Mal, wenn Vergissmeinnicht bei mir im Garten blüht, dann sage ich, ein Stück Friedhof bei mir.
Ja, aber das kann ich ja dich dann jetzt ganz konkret fragen. Ist es denn nicht für dich auch so, dass du damit lebst, mit der Idee, dass deine Tochter noch da ist? Oder also jetzt vielleicht sie nicht in ihrer Identität als deine Tochter so verkörpert, wie sie hier für kurze Zeit 9 Jahre lang zu Gast war?
6,5.
6,5, entschuldige. Zu Gast war, sondern als diese seelisch-geistige Essenz dieses Menschenwesen ausgemacht hat. Lebst du, wie geht's dir damit? Also
genau so, wie du das gesagt hast. Also ich bin mittlerweile nicht mehr an dem Gedanken, dass es sich um ein kleines blondes Mädchen handelt, sondern das ist tatsächlich, ich glaube, das, was von uns übrig bleibt, ist die Essenz. So wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich am Friedhof bin und da ist eben halt nicht nur meine Tochter bestattet oder beziehungsweise die sterblichen Überreste, sondern auch ein paar andere Menschen. Und wenn ich an die denke, wenn ich da bin, dann verbinde ich mich mit denen. Aber das ist eine Essenz, mit der ich mich verbinde, nicht eine Persönlichkeit. Und das ist etwas, was ich glaube, das ist vielleicht das, was die Natur verarbeitet, die Erde verarbeitet und vielleicht auch ein Stückchen in großen, großen Zeitabständen, dass wir eine Essenz eines Gegenübers zusammenkochen. Wie in irgendeiner Alchemistenküche. Da bleiben ein paar Tröpfchen übrig. Und da bleibt dann nicht mehr, da bleibt, die Nervigkeiten sind meistens weg. So nach dem Motto, wenn ich 10 Jahre nach dem Tod eines mir nahen Menschen, dann gehe ich bestimmt nicht auf den Friedhof und sage, mich hat mich immer so geärgert, dass du die Zahnpastatube nicht zugeschraubt hast. Das wird doch nicht passieren. Ich habe eine Essenz.
Dennoch habe ich manchmal die Sorge, dass die Gegenwart auf dem Friedhof, ja, wenn ich vor so einem Grab stehe, mir den vergänglichen Anteil fast mehr ins Bewusstsein ruft, als dasjenige, was mit Sicherheit jetzt noch lebt, und zwar mitten unter uns. Also wenn ich denke, ich gehe davon aus, die Verstorbenen leben mitten unter uns, wir können sie bloß nicht sehen, dann neige ich persönlich dazu, mir dessen bewusster zu sein, wenn ich nicht auf dem Friedhof bin, als wenn ich auf dem Friedhof bin. Aber das ist vielleicht auch einfach jetzt meine persönliche Neigung, weil ich ja auch tatsächlich in der Lage bin, dass es in meiner Familie ein großes 12-stelliges Familiengrab gibt, was also weit zurückreicht und nicht nur meine Eltern, meine Großeltern, sondern sogar meine Urgroßeltern da auch noch liegen. Und ich gehe da nie hin. Obwohl ich da ja auch verkehre auf dem Friedhof, ganz, ganz selten stelle ich mich da mal hin. Und es macht mich eigentlich eher so ein bisschen, ja, es macht mich immer fast so ein bisschen beklommen, wenn ich da stehe.
Ja.
Ja, weil es so einfach das Vergängliche irgendwie, wo ich weniger Bezug zu habe als zum Zukünftigen oder zum Andersseitigen, also auf der anderen Seite Seienden. Weißt du, was ich meine?
Ja. Das, ich glaube, ich ist aber persönlichkeitsabhängig.
Mhm.
Denn ich bin auch nicht mehr eine häufige Friedhofsgängerin. Und gleichzeitig ist es so, dass ich jetzt nach dem Gespräch sagen werde, ich werde es mir richtig wieder einrichten. Ich möchte gerne Essenzen treffen.
Mhm. Ja.
Ein Essenzentreffen.
Ja, das ist doch schön. Das können wir uns ja beide mal vornehmen. Ich werde da vielleicht auch nochmal wieder vorbeigehen und werde mich auch nochmal um Essenzen kümmern. Und unsere Zeit ist nämlich jetzt auch sowieso gerade.
wir bleiben am Ball.
Wir bleiben am Ball. Bis nächste
Schöne Woche.
Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.